bei Kontext TV. In der heutigen Sendung berichten wir vom 11. Weltsozialforum, das vom 26. bis 30. März in Tunis auf dem Campus der El Manar Universität stattfand. Unter dem Motto Würde diskutierten 50.000 Teilnehmer aus 727 Ländern über Themen wie den arabischen Frühling, Frauenrechte, Migration, Freihandelspolitik oder Klimawandel.
Zu den diesjährigen Schwerpunkten des Forums gehörten die revolutionären Entwicklungen in Nordafrika und die Situation in Palästina. An der Eröffnungsdemonstration im Zentrum von Tunis nahmen nach Angaben des Veranstalters rund 25.000 Menschen teil, ein Großteil aus Tunesien selbst und benachbarten Ländern.
Kontext TV hat auf dem Forum mit zahlreichen Teilnehmern, Aktivistinnen und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen gesprochen, darunter Aminata Traoré, ehemalige Kultur- und Tourismusministerin von Mali, und Firouz Manji, Gründer von Pambazuka Press und ehemaliger Leiter von Amnesty International Afrika.
Der schwierige Weg in die Unabhängigkeit und Freiheit. In unserer Sendung wollen wir 2,5 Jahre nach dem Ausbruch des arabischen Frühlings mit unseren Gästen Bilanz ziehen. Was hat sich in der Region verändert? Was sind die gesellschaftlichen Auswirkungen der Revolution? Wie ist der Erfolg des politischen Islam im Zuge der Umbrüche zu erklären? Unsere Gäste erläutern zudem, was hinter dem sogenannten African Awakening, dem afrikanischen Erwachen, steckt. Sie analysieren die Ereignisse in Mali und die zunehmende Militarisierung des afrikanischen Kontinents.
Zudem war Migration ein zentrales Thema auf dem Weltsozialforum. Wir werden der Situation von Flüchtlingen aus Afrika und arabischen Ländern eine eigene Sendung widmen, die wir in einigen Wochen veröffentlichen werden.
Ich komme aus Mauretanien und bin hier, um meine Stimme mit den Stimmen anderer Frauen aus der ganzen Welt zu vereinigen, für eine gerechtere Welt, in der ein würdevolles Leben möglich ist, wo es mehr Respekt für die Rechte der Frauen gibt und weniger Gewalt gegen Frauen. Wir sind ein Kollektiv aus Frankreich. Für uns ist es eine große Gelegenheit, nach der tunesischen Revolution hier zu sein. Wir erleben Tunesien in ganz anderen Farben als vorher, mit einer anderen Luft zu atmen, in Freiheit.
Bon, je suis tunisienne en fait, je suis dans mon faculté, faculté de droit et sciences politiques.
Ich bin Studentin hier in Tunis an der Fakultät für Recht und Politikwissenschaften. Ich bin hier, um eine Vorstellung davon zu bekommen, worum es beim Weltsozialforum geht. In Tunesien sind wir stolz, Gastgeber des Forums zu sein. Und wir sind solidarisch gegen Krieg und gegen die Arroganz der Politik. Ob Araber oder Europäer, Muslime oder Christen, wir sind solidarisch für den Frieden und soziale Gerechtigkeit.
Wir sind hier, weil wir einfach die Idee des Weltsozialforums unterstützen, also uns für eine andere Globalisierung einsetzen, für eine andere Verteilung der Ressourcen einsetzen.
Ich bin aus dem Tschad und Marokko hierher gekommen, um mich für die Rechte der Menschen südlich der Sahara einzusetzen, besonders für die Migranten, deren Rechte oft mit Füßen getreten werden. Ich hoffe, hier Unterstützung dafür zu finden, damit wir in dieser Sache Fortschritte machen können.
Auf der Abschlussdemonstration am 30. März zogen nach Angaben des Veranstalters 15.000 Teilnehmer in Solidarität mit den Palästinensern durch die Innenstadt Tunis. Wir sprachen auf dem Forum mit Frank Barrett. Er ist Mitorganisator des Russell Tribunal on Palestine, einem zivilgesellschaftlichen Prozess in der Tradition des Russell-Tribunals zum Vietnamkrieg. Das prominent besetzte Tribunal hatte im März auf der 4. und abschließenden Sitzung in Brüssel seine Untersuchungsergebnisse vorgestellt.
So our findings were pretty clear. Despite
Die Ergebnisse sind eindeutig. Trotz guter Empfehlung, trotz sehr guter Reden der EU-Mitglieder, der Mitgliedstaaten und so weiter, unterstützen all diese Gruppen, die EU-Mitgliedstaaten, die Unternehmen und natürlich die USA, aktiv Israels Verstöße gegen internationales Recht. Und nach internationalem Recht ist es vollkommen klar, dass der Komplize genauso schuldig ist wie der Verbrecher.
Können Sie ein paar Beispiele für die Komplizenschaft geben?
Zuerst zur Komplizenschaft staatlicher Institutionen. Die EU, trotz ihrer Aufrufe, die Siedlungspolitik zu beenden, trotz Forderungen nach einem palästinensischen Staat, hat Israel im Grunde zu einem Mitgliedstaat gemacht. Israel nimmt an allen Diskussionen der EU teil und Israel erhält EU-Förderungen in Millionenhöhe. Israel bekommt jedes Jahr riesige Summen, die Forschungsprojekte in Israel ermöglichen. Es gibt Kooperationen mit europäischen Institutionen, darunter Universitäten in Siedlungsgebieten, die nach internationalem Recht illegal sind. Zudem existieren Projekte von Organisationen, die am Bau der Mauer beteiligt sind, welche durch den Internationalen Gerichtshof 2004 als illegal befunden wurden. Das sind einige Aspekte der institutionellen Mitschuld. In Bezug auf Unternehmen ist es noch offensichtlicher. Zu nennen wäre hier G4S, eines der größten Sicherheitsunternehmen der Welt. G4S ist für die Sicherheit in Siedlungsgebieten zuständig. Sie sind für diese kleinen Kameras, CCTV-Kameras, an den Checkpoints zuständig, für Körperscanner und so weiter. Der Sicherheitsmarkt wächst immer weiter, denn überall auf der Welt erleben wir eine Privatisierung des Krieges, der Polizei und des Militärs. G4S ist überall dabei. Ein anderes Beispiel ist das irische Unternehmen CRH, Cement Roaston Holdings, das 85% des Zements für die Separationsmauer im Westjordanland hergestellt hat. Wir wollen diese Mitschuld öffentlich machen, um zu zeigen, dass wir alle eine Rolle bei den Menschenrechtsverstößen spielen.
Angesichts der Gefahren des Klimawandels richtete das Weltsozialforum zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Climate Space ein. In den Workshops wurden falsche Lösungen wie Agrosprit, Gentechnik oder Geoengineering zurückgewiesen. Dazu Geneviève Azam von ATTAC Frankreich und Mitglied im Internationalen Rat des Weltsozialforums.
Die Klimakrise behandeln wir dieses Jahr zum ersten Mal in einem getrennten Themenblock. Vom Klima ausgehend können wir viele Themen diskutieren, beispielsweise die Agrarwirtschaft oder das Wasser. Es gibt hier einige Bewegungen gegen die Privatisierung des Wassers. Auch weitere Fragen wie die Landverteilung, das Problem der Dürre, die ökologische Konversion der Wirtschaft oder der Ressourcenraubbau können hier diskutiert werden. Hier sieht man auch die Verknüpfung der einzelnen Problemkreise. Das ist extrem wichtig. Gerade eben haben wir uns beispielsweise mit dem französischen Minister für Entwicklung getroffen. Mitgekommen ist außerdem ein Vertreter einer tunesischen Vereinigung, die sich hier vor Ort gegen Fracking, also den Abbau von Schiefergas, einsetzt. Wir haben dem Minister ausdrücklich gesagt, dass wir keinen Abbau von Schiefergas wollen. Nicht in Frankreich, nicht in Tunesien und auch nicht in Algerien oder Marokko. In Bezug auf die Klimakrise mussten wir unsere Strategie ändern. Denn heute wissen wir, dass ein internationales Abkommen mit bindender Wirkung im Rahmen der Vereinten Nationen vermutlich nicht möglich ist. Die UN ist heute größtenteils von der Lobby der Industrie und der Finanzwelt kolonisiert. Das haben wir beim Rio+20-Gipfel gesehen. Und aus diesem Grunde wollen wir unsere Agenda und unsere Arbeitsthemen nicht mehr der UN anpassen. 2015 wird ein großer Klimagipfel in Frankreich stattfinden, der ein internationales Abkommen ermöglichen soll. Daran glauben wir aber nicht sonderlich. Deswegen ist das Weltsozialforum für uns als Franzosen eine Möglichkeit, international Kontakt aufzunehmen, um einen Gegengipfel für 2015 vorzubereiten.
Mit Tunis fand das Weltsozialforum zum ersten Mal in einem arabischen Land statt. Ein Versuch, die globalen sozialen Bewegungen mit den Revolutionen im nordafrikanischen und arabischen Raum zu verknüpfen.
Der Internationale Rat hat Tunesien zunächst einmal deswegen ausgewählt, weil seit einigen Jahren hier in Nordafrika und dem Nahen Osten mehrere sozioökologische Foren stattgefunden haben, die von besonderer Bedeutung waren. Und selbstverständlich waren es die sozialen Bewegungen weltweit, die allesamt nach Tunesien kommen wollten. Nicht zuletzt auch damit sich der tunesische Frühling politisch und auf internationaler Ebene öffnen kann. Die Organisation des Sozialforums hat sowohl für Tunesien als für Nordafrika und den Nahen Osten ein Fenster geöffnet. Und wenn dies mit zahlreichen, zu erwartenden Schwierigkeiten verbunden war, so war es in jedem Fall ein Fenster der Öffnung. Es war außerdem auch ein Fenster der Zusammenführung der sozialen Bewegungen auf globaler Ebene. Wir haben uns hier zusammengefunden, um uns gegenseitig zu unterstützen und neue Energie zu tanken.
Im tunesischen Fernsehen und Radio wurde über das globale Treffen ausführlich berichtet. Die Mauern des Universitätsgebäudes waren mit dem Foto von Chokri Belaid, dem kürzlich ermordeten Führer der linken Partei in Tunesien, plakatiert. Dazu die tunesische Journalistin Lilia Veslati.
Lorsqu'il a été tué, alors qu'il faisait, il fait partie de la gauche, il y a eu un choc, un vrai choc en Tunisie.
Der Mord an Chokri Belaid, der zur politischen Linken gehörte, war ein Schock für das gesamte Tunesien. Bislang wissen wir nicht, wer ihn umgebracht hat. Und man kann auch nicht die regierende Ennahda oder eine andere Partei beschuldigen. Das ist nicht möglich. Aber es hat ein Gefühl von Unsicherheit bei den Menschen geschaffen. Es gibt hier einen sogenannten rechten Arm, das heißt eine islamistische Gruppierung, die der Ennahda-Partei nahesteht. Sie nennt sich Liga für den Schutz der Revolution. Tatsächlich führt sie zwar die Revolution im Mund, stimmen tut davon aber gar nichts. Die Leute von dieser Liga haben ständig Todesdrohungen ausgesprochen. Sie haben auch zugeschlagen. Es gibt Augenzeugenberichte hierüber, doch jedes Mal, hier haben wir wieder das Justizproblem, wurden sie freigelassen. Wir haben eine Untersuchung gemacht, um zu zeigen, dass die Mitglieder dieser Liga schon seit 2012 darüber redeten, Chokri Belaid zu ermorden. Seit Herbst 2012. Das ist wirklich gravierend. Sie haben schon damals über diesen Mord öffentlich nachgedacht. Und sie haben Waffen verkauft. Im Prinzip gibt es einen Staatsanwalt, der die Untersuchungen einleiten sollte. Es gibt immerhin Beweise, Videos und so weiter, um diese Leute verhaften zu lassen. Aber bisher ist nichts passiert. Der Präsident dieser Liga hat die Organisation verlassen, weil er diese Mafia überhaupt nicht mehr kontrollieren konnte. Diese Leute sagen, ja, wir wollen die Revolution, aber in Wirklichkeit verlangen sie Geld. Sie verhandeln mit den Korrupten oder sie sagen, du gibst uns Geld, sonst bringen wir dich um. Mit einer revolutionären Bewegung hat das also nichts mehr zu tun.
Tu nous donnes de l'argent ou on te tue ou on te sort un truc ou voilà. Donc c'est devenu n'importe quoi. Et cette crise de confiance, que ce soit en fait, il y a eu plusieurs attaques dans les bureaux.
Es gab auch Angriffe auf Orte, wo sich Menschen zu einer Parteiversammlung trafen. Die Leute von dieser Liga kamen und zerstörten das Mobiliar und schlugen auf die Leute ein. Jedes Mal wurde ein Gefühl von Unsicherheit erzeugt. Bevor Chokri Belaid starb, sagte er, dass man einen Kongress gegen die Gewalt veranstalten muss, dass diese Liga verurteilt werden muss, weil diese Leute eine große Gefahr sind. Am 6. Februar ist er dann ermordet worden. Und bisher weiß man nicht, wer es war. Ich habe allerdings kein Vertrauen in unseren Innenminister. Kein Vertrauen in unsere Justiz. Und solange wir das nicht haben, solange wir keine vernünftige Justiz haben, bin ich sicher, dass wir nicht erfahren werden, wer Chokri Belaid umgebracht hat.
Moi, je n'ai aucune confiance au ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas confiance en cette justice. Donc, tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas cette justice-là, je suis certain qu'on ne saura pas exactement qui est-ce qui a tué Chokri Belaid.
In der Nähe von Tunis begann vor 2,5 Jahren der arabische Frühling. Aus Verzweiflung verbrannte sich der Früchteverkäufer Mohamed Bouazizi in der Stadt Sidi Bouazid unweit von Tunis und löste damit die Aufstände aus, die sich von Tunesien über den arabischen Raum ausbreiteten. Ben Ali in Tunesien wurde nach seiner 23-jährigen Herrschaft gestürzt, seine Foltergefängnisse geschlossen. Die Journalistin Lilia Veslati war unmittelbar an diesen Ereignissen aktiv beteiligt.
Dans la révolution tunisienne, j'ai été comme beaucoup de jeunes qui avaient une seule envie, c'est de faire.
Bei der tunesischen Revolution ging es mir wie vielen jungen Leuten, die nur eines wollten: die Mauer des Schweigens brechen. Wir wollten, dass die Zensur verschwindet. Informationen müssen ihren Weg zu den Menschen finden. Die Menschen müssen wirklich wissen, was in den Gefängnissen passiert, die Menschenrechtsverletzungen. In allen offiziellen Medien bekamen wir nur Propaganda vorgesetzt. Das war ungefähr so wie in Nordkorea. Wir hatten kein Internet. Sogar YouTube war zensiert. Die Moscheen waren zensiert. Hunderttausende von Internetseiten waren zensiert. Auch Bücher und Zeitungen, sodass die sozialen Netzwerke für mich und viele andere das Medium der Wahl wurden, um den Menschen jenseits dieser Mauer aus Propaganda zu sagen, seht her, das und das passiert hier. Eine Sache am Anfang war die Bewegung von Redaif. Redaif ist eine kleine Ortschaft im Süden Tunesiens, wo es eine sehr, sehr starke Protestbewegung gegeben hat. Das waren dort Bergarbeiter. In dieser Region wird Phosphat abgebaut. Tunesien ist der fünftgrößte Phosphatproduzent der Erde. In diesem kleinen Ort und seiner Umgebung herrschte extreme Armut. Von dort floss viel Geld an den Staat, aber die Menschen vor Ort hatten davon überhaupt nichts. Das soziale Unrecht hatte dort einen seiner Ursprünge. Diese Bewegung war von allen die sichtbarste.
Doch was hat sich seit den Revolutionen in Ägypten und Tunesien sozial, ökonomisch und politisch verändert? Welche Interessen verfolgen die USA und Europa in der Region? Und in welcher Beziehung steht der politische Islam zur neoliberalen Wirtschaftspolitik, die auch nach den Revolutionen fortgeführt wird? Wir sprachen darüber mit Geneviève Assam, Lilia Veslati, Cinder Garzis, Samir Amin und Firoz Manji.
Actually, after the revolution, we gained something, the freedom of expression, but not really.
Wir haben seit der Revolution etwas gewonnen, ein bisschen mehr Meinungsfreiheit, aber nicht genug. Zum Beispiel ist eine Gruppe junger Künstler, Graffiti-Sprayer, vor Gericht, weil sie ein kritisches Graffiti an das Gerichtsgebäude gesprüht haben. Sie wollten sich nur für das Recht armer Menschen in der Welt einsetzen. Und wo sind sie jetzt? Sie sind vor Gericht, weil sie das getan haben. Ich kenne viele Musiker, die verhaftet wurden, weil sie mit ihrer Musik die Polizeigewalt kritisieren. Wir leben weiter mit polizeilicher Willkür und Gewalt. Sie verhaften Leute im Büro, schlagen sie. Es gibt keine wirkliche, sichere Gerechtigkeit. Überhaupt nicht. Also ja, wir haben jetzt das Recht, auf der Straße sagen zu können, was wir wollen, aber wir können dafür noch immer bestraft werden. Meiner Meinung nach hat sich nichts verändert. Vielleicht haben wir etwas mehr Freiheit, aber nicht all die Freiheit, die wir brauchen.
Wie hat sich die Situation in Bezug auf Arbeitslosigkeit verändert? Der letzte Stand, den ich gehört habe, war, dass noch immer 60% der jungen Menschen arbeitslos sind. Wie ist die Situation, insbesondere für junge Leute?
Die Situation für die jungen Menschen ist dieselbe. Sie sind verzweifelt. Vor ungefähr einem Monat hat sich erneut ein Junge selbst verbrannt, weil er Tabak verkauft hat und 15 Euro in der Woche damit verdiente. Das ist so unrealistisch. Wie kann jemand davon leben? Er war so verzweifelt, dass er sich verbrannt hat. Es war auch so, dass er, als er Tabak in den Straßen verkaufte, von der Polizei angegangen wurde, weil er keine Erlaubnis hatte. Die Situation ist schrecklich für junge, arbeitslose Menschen.
Aber warum meinen Sie, hat die tunesische Bevölkerung die Ennahda-Partei, die jetzt an der Macht ist, gewählt?
Ich würde sagen, die Islamisten haben gewonnen, weil man sie dafür bezahlt hat. Das ist passiert. Und sie hatten selbst auch viel Geld. Während der Wahlen hatte die Ennahda-Partei Geld von anderen Ländern bekommen. Das heißt, sie hatten mehr Geld als die anderen Parteien. Damit hatten sie eine größere Chance, an die Macht zu kommen. Es wurde vom Wahlkomitee zwar gesagt, dass niemand Geld von anderen Ländern haben dürfe, aber Ennahda hat sich dem widersetzt und die Aufsichtsorgane haben es zugelassen. Und ja, die Partei hat Geld dafür bezahlt, um an die Macht zu kommen. Sie sind korrupt.
The political Islam in that case, the Muslim Brothers in Egypt and Nahda in Tunisia.
Der politische Islam, in dem Fall die Muslimbrüder in Ägypten und auch in Tunesien, sind politische Parteien, die die Fahne des Islams hochhalten. Sie instrumentalisieren den Islam. Deswegen sollten sie nicht danach beurteilt werden, ob sie islamisch sind oder nicht. Das ist nicht das Problem, sondern welches Programm sie haben. Schaut man sich ihr Programm an, dann haben sie das reaktionärste Programm in Sachen sozialer Wirtschaftspolitik. Sie akzeptieren vollkommen die sogenannten Regeln des Marktes. Ob sie das im Namen des Islam tun oder wie in Europa im Namen des Christentums oder ohne jeglichen Bezug zur Religion und so weiter, ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht, in welchem Namen sie es akzeptieren, sondern, dass sie es akzeptieren, und zwar komplett. So lehnen sie alle Forderungen der Arbeiterklasse nach besseren Arbeitskonditionen, nach höheren Löhnen, nach Rentenfonds und so weiter ab, im Namen des freien Marktes. Es ist die Politik von Ultra-Neoliberalisten.
Well, I mean, in Egypt, it's very clear. You know, the if you think about what.
In Ägypten ist es sehr eindeutig. Wenn man bedenkt, was Mubarak in Ägypten repräsentiert hat. Mubarak war eine Allianz zwischen der Mubarak-Familie, der Armee, der in Wirklichkeit die gesamte Wirtschaft gehört, und den Muslimbrüdern. Die Muslimbrüder hatten schon zu Sadats Zeiten das Recht, die komplette soziale Infrastruktur inklusive Medien, Fernsehen und so weiter zu betreiben. Man gestattete ihnen das sogar, als sie offiziell unterdrückt wurden, in dem Moment, als sie politisch aktiv wurden. Trotzdem überließ man ihnen die soziale Infrastruktur. Sie wurden massiv finanziert, nicht nur von Saudi-Arabien, heute auch von Oman. Oman finanzierte auch die Revolte in Libyen und schickte Truppen nach Libyen. Es sind externe Kräfte, die die Muslimbrüder finanzieren. In Ägypten hatten sie natürlich vor den Wahlen bereits eine gute Infrastruktur, die sie mobilisieren konnten. Aber ein alternatives Programm haben sie nicht. Weder die Islamisten hier in Tunesien noch die in Ägypten. Wenn jahrelange neoliberale Politik, jahrelange Privatisierung, jahrelange Verelendung und Verarmung die Ursache für die Revolution waren, was haben die Muslimbrüder dann anzubieten? Genau die gleiche Politik wie zuvor. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Während die islamischen Parteien eine soziale Kraft repräsentieren, die eine rückwärtsgewandte Sicht auf Frauen und soziale Organisation hat, stellen sie zugleich auch politisch eine regressive Kraft dar. Sie bieten keine Alternative zum Neoliberalismus. Einstein hat einmal gesagt, man kann ein Problem nicht mit der gleichen Denkweise lösen, die das Problem verursacht hat. Die Ursache für das Problem ist eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Mit der gleichen Politik wird man das Problem nicht lösen. In Tunesien sagen die Leute, dass die Lebenskosten gestiegen sind, dass die Privatisierung zunimmt, dass es weniger Verantwortlichkeit gibt. Die islamischen Parteien schüren genau das, was die Krise anfangs verursacht hat.
Und in Ägypten sieht man, dass Morsi versucht, ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds über 5 Milliarden Dollar zu schließen.
Und die US has already made major contributions to the armed forces and given a 1.8 billion dollar.
Die USA haben bereits das Militär enorm unterstützt. Sie haben Ägypten einen Kredit über 1,8 Milliarden Dollar gegeben. Die USA haben die Umbrüche nicht kommen sehen. Aber sie wissen, wo ihre Interessen liegen. Sie haben damals Mubarak unterstützt. Was wir in Tunesien beobachten, ist der Versuch der Amerikaner, Ben Alismus ohne Ben Ali und Mubarakismus ohne Mubarak zu etablieren.
In den letzten beiden Jahren fanden nicht nur in Nordafrika, sondern auch südlich der Sahara Unruhen und Aufstände statt. Der arabische Frühling war immer auch ein afrikanischer Frühling. In 2 Dutzend afrikanischen Ländern fanden Proteste gegen die dortigen Regierungen statt, wenig beachtet von den Medien hierzulande.
Im Senegal gingen 2011 besonders junge Menschen auf die Straße und zwangen Abdoulaye Wade, den langjährigen senegalesischen Präsidenten, aus dem Amt. In Südafrika streikten im letzten Jahr Bergarbeiter gegen niedrige Löhne und unwürdige Arbeitsbedingungen in der Platinmine in Lonmin. Die Polizei tötete im Verlauf des Streiks über 30 Bergarbeiter. Über das Erwachen Afrikas sprachen wir mit Firoz Manji und Assis Fall.
It's really important to understand that what happened in Tunisia and what happened in Egypt.
Es ist wichtig zu verstehen, dass das, was in Tunesien passiert ist, was in Ägypten geschieht, nicht nur Teil der arabischen Revolution ist, sondern auch eine Bewegung in Afrika. In Afrika haben die gleichen Missstände zu Massenprotesten geführt. In Gambia, Senegal, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Kenia, Uganda, Südafrika, Malawi und so weiter. Es gab Aufstände in ungefähr 25 Ländern des Kontinents. Warum passiert das jetzt? Warum wird protestiert? Warum sind die Menschen so unzufrieden? Der Grund dafür ist, dass wir 30 Jahre unter neoliberaler Politik gelebt und gelitten haben, wodurch die Mehrheit der Menschen stark verarmte. Wir haben für Unabhängigkeit gekämpft und wir haben das Recht auf medizinische Fürsorge, auf Bildung, Wasser und so weiter erreicht. All das ist verloren gegangen, weil es privatisiert wurde. Das, was Griechenland zurzeit erlebt, was Spanien und Portugal und bald auch Zypern und Frankreich durchmachen werden, und wer weiß, wann Deutschland das erleben wird. Also was euch im Norden noch blüht, ist das, worunter wir schon seit 30 Jahren leiden. Eine Reduzierung unserer sozialen Infrastruktur, einer herrschenden Minderheit, die immer reicher wird, die unanständige Vermögen angehäuft hat und einer großen Mehrheit, die eine Verschlechterung des Lebensstandards hinnehmen muss.
A small minority becoming rich, really filthily rich, and the vast majority having a declining standard of living.
Das hat zu enormer Unzufriedenheit geführt, was sich insbesondere bei den jungen Menschen manifestiert. In Senegal, als Präsident Wade versuchte, eine Dynastie einzuführen, haben sich die jungen Leute in außergewöhnlicher Weise organisiert. Sie haben Musik gemacht, sind auf die Straße gegangen, haben protestiert. Sie haben den Machtausbau Wades verhindern können. Es war ihr Kampf, der dazu geführt hat, dass Macky Sall die Wahlen gewonnen hat. Aber ich sehe das nur als Anfang eines Prozesses, der sich überall auf dem Kontinent ereignet. Die Ermordung von Bergarbeitern in Südafrika sowie die Ermordung des höchsten Sprechers der Opposition hier in Tunis entstammen derselben Konfrontation. Beide Ereignisse resultierten in Massenprotesten. Ich denke, wir sehen hier in Tunis, dass die Menschen etwas deprimiert sind, weil sich innerhalb der letzten 2 Jahre nur die Rhetorik verändert hat. Aber wir müssen akzeptieren, dass in Wirklichkeit Revolutionen viele Jahrzehnte brauchen, um zum Erfolg zu führen.
Well, Pan-Africanism is now almost an 100 years idea, so it's not brand new. It's something that
Pan-Afrikanismus ist bereits über 100 Jahre alt. Es ist also keine neue Idee. Sie wurde von Afrikanern in der Diaspora entwickelt, um Afrika zu vereinen mit dem Ziel, sich von den Kolonialmächten zu befreien. Es war eine führende Bewegung hin zur Unabhängigkeit in den 50er und 60er Jahren. Leider ist sie an ihrer institutionellen Umsetzung der Afrikanischen Union gescheitert. Wir haben jetzt einige Organisationen, aber wir haben noch immer das Problem, dass wir nicht wissen, wie wir konkret Pan-Afrikanismus realisieren sollen. Wir haben stattdessen NEPAD, eine Partnerschaft mit dem Westen. Aber wir haben noch immer keinen kontinentalen Plan. Deswegen nutze ich auch nicht das Wort Pan-Afrikanismus. Ich nenne es Pan-Afrikontrage, was ein selbstständiger internationaler Pan-Afrikanismus ist. Ich denke, wir sollten eine selbstständige Entwicklungsstrategie verfolgen. Wir sollten eigene Kapazitäten zur Akkumulation unserer Ressourcen, unserer Produktionsmittel und der Integration unserer Wirtschaft in einem globalen Markt für Konsumgüter aufbauen. Es ist wichtig für Afrika, ein eigenes Industriesystem zu haben. Wir brauchen eine Entwicklung vergleichbar dem, was in Deutschland stattfand, wo die Bundesländer miteinander zusammengeschlossen wurden, um einen geschützten Wirtschaftsraum zu erzielen. Denn nur wer sich absichert, kann am globalen Markt teilnehmen. Wenn wir uns nicht schützen, wird die Welt sich weiter bei uns bedienen. Sie möchte ein Afrika ohne Afrikaner, also ein Afrika der Ressourcen. Das ist, was heute passiert. Eine geopolitische Plünderung des afrikanischen Kontinents. Pan-Afrikanismus ist die einzige Möglichkeit, diese Plünderung zu stoppen.
Das war Kontext TV. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Es verabschieden sich Fabian Scheidler
und David Gößmann.